Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Katja Weber. In uns allen schlägt ein Herz und macht hoffentlich seinen Job. Wir alle wünschen uns, vermute ich, eine gute medizinische Versorgung, wenn da irgendwann einmal irgendwas nicht mehr richtig klappen sollte. Unsere Rednerin heute meint, es wäre gut, wenn wir in diesem Fall alle unterschiedlich behandelt würden.
Und das kleine Ding hier, das ist die einzige elektrische Verbindung, die wir haben zwischen den Vorhöfen und der Kammer. Also hier ist die elektrische Verbindung, die dazu führt, dass das Herz regelmäßig schlägt. Manchmal benutzt die Musikbranche das. Ich sehe da hinten schon jemanden mitwimpen. Das ist der Takt, mit dem man mit muss, ne? Genau. Herzklappenerkrankungen machen Geräusche. Man muss sie nur hören. Und deshalb ist es uns so wichtig, dass das Stethoskop wieder eine Renaissance bekommt und das Stethoskop viel häufiger genutzt wird, als das im Moment der Fall ist. Wenn man nicht nach dem Geschlecht differenziert auswertet, passiert etwas, dass wir irgendwie Daten haben über einen Menschen, die es ja eigentlich so gar nicht gibt. Ich habe den Anspruch, dass ich wissen möchte, welche von diesen beiden Techniken ist denn nun eigentlich für meine Frau, die vor mir liegt, oder für meinen Mann, der vor mir liegt? Welche Technik nehme ich denn da? Welche ist denn da besser?
Es macht einen Unterschied, in welchem Körper dieser Muskel arbeitet. Weiblich, männlich, intersex? Das wird viel zu selten beachtet, findet Ute Seeland. Sie ist Fachärztin für innere Medizin und Professorin für geschlechtersensible Medizin an der Universität Magdeburg. In Magdeburg hat sie auch vorgetragen zum Thema auf dem Wissenschaftsfestival Tomorrow Labs am 8. Juni 2024 war das. Das Interesse an ihren Ausführungen war riesig und der Saal, in dem sie vorgetragen hat, proppenvoll, und das weiß ich so genau, weil ich dabei war. Vor ihrem Vortrag konnte ich sie dann also auch schon ein bisschen ausfragen. Meine erste Frage an Ute Seeland war, ob es denn überhaupt ausreicht, nach den Geschlechtern zu unterscheiden. Denn Frauen gibt's ja in allen möglichen Zuständen. Vor der Menstruation, im fortpflanzungsfähigen Alter, schwanger, stillend, vor oder nach der Menopause. Und analog dazu gibt's nicht auch Männer in ganz unterschiedlichen hormonellen Zuständen, also quasi unterschiedlich gelevelt?
Ja, Sie haben jetzt einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, den man erstmal verdauen muss und den man sich erstmal überlegen muss, weil tatsächlich wollen wir weg von diesem binären Begriff. Das heißt nicht, dass wir jetzt 100.000 neue Geschlechter erfinden, sondern es geht darum, dass wir einen systembiologischen Blick auf den Menschen werfen, und dazu gehört ganz wichtig die Hormone, also die Sexualhormone, der Hormonstatus, weil das macht ganz viel mit uns. Und das zu verstehen, was passiert eigentlich, wenn man einen Zyklus hat, einen Menstruationszyklus, was passiert eigentlich, wenn der dann aufhört in dieser Zeit, was passiert eigentlich mit dem Körper dann danach, wie funktioniert das eigentlich in Kombination mit dem Altern? Und bei Männern gibt es das auch tatsächlich, die Männer wissen das bestimmt auch, dass es sozusagen nach 40 sich irgendwie der Körper verändert, aber viel, viel schleichender und viel, viel langsamer. Wobei ich sagen muss, ich finde, dass die Daten auch zum Testosteron absolut nicht ausreichen. Also wenn man das mal wirklich genau sich anschaut und wissen möchte, wie ist das denn eigentlich mit dem abfallenden Testosteronspiegel, dann sieht man eben doch sehr, sehr viele Varianten.
Also da haben wir im Grunde noch einen riesen Forschungsbedarf und auch eine Datenlücke, wo Sie sagen, da brauchen wir viel, viel mehr Futter, um daraus Handlungsmaximen, Behandlungsmaximen ableiten zu können. Ich würde gerne noch mal ganz kurz mit Ihnen an die Uni wechseln. Wie eingangs gesagt, seit März haben Sie hier die Professur inne und versuchen jetzt sozusagen dieses Ihr Thema hier bei den Tomorrow Labs und darüber hinaus auf die Straße zu bringen, also den Leuten ins Bewusstsein zu bringen. Mich würde jetzt nochmal interessieren, wer kommt denn zu Ihnen, um bei Ihnen zu studieren? Sind das angehende Mediziner, Medizinerinnen, die so davor sind, die Fachrichtung zu wählen, oder sind es wirklich Erstis, die kommen und sagen, das interessiert mich, da will ich hin?
Tatsächlich ist es so, dass man hier im Medizinstudium natürlich erstmal mit den Erstis sozusagen beginnt. Das sind aber keine Erstis in dem Sinne, sondern wir haben ja hier einen Regelstudiengang. Also wir haben verschiedene Modelle, wie wir Medizin tatsächlich lehren. Es gibt diese Modellstudiengänge und es gibt diese Regelstudiengänge. Und bei allen ist es natürlich so, dass man irgendwann mal anfangen muss. Und man muss erstmal mit den Grundlagen anfangen. Das ist total wichtig. Aber wenn man dann so im 4., 5. Semester ist, das heißt so in diese klinischen Semester kommt, dann kann man schon versuchen, sich so ein bisschen so in diese ganzen Organsysteme einzudenken. Und dann ist so der Punkt, wo dann tatsächlich das Interesse der Studierenden riesig groß ist, weil sie sich dann eben fragen, naja, irgendwie fehlt hier irgendwie was. Und wo ist eigentlich der ganze Menopausenbereich? Irgendwie den gibt es gar nicht im Moment im Studium. Und
darf ich da kurz reinfragen? Das sind wirklich Fragen, mit denen die Studierenden zu Ihnen kommen, weil jahrzehntelang spielt es ja keine Rolle. Die kommen also mit neuen Ideen schon an die Hochschule.
Tatsächlich werde ich sehr, sehr unterstützt von den Studierenden. Das war in der Charité so, wo ich lange Zeit gearbeitet habe. Das ist auch hier so, die wirklich auch organisiert sind. Es gibt da alle möglichen Studierenden, die auch sich außerhalb ihres Regelstudiengangs einfach von ihrer Freizeit her um solche Themen kümmern. Und ich bin super froh, dass ich jetzt ein Wahlfach habe. Und dieses Wahlfach kann ich sehr gut gestalten mit denen, die dort gerade teilnehmen. Und ja, ich habe immer wieder das Gefühl, dass sie einfach wahnsinnig gerne kommen und dass sie meinen, das muss jetzt eigentlich etwas sein, was alle interessiert. Und deshalb ist meine Bestrebung, im nächsten Semester das für alle Studierenden anzubieten und nicht nur für die, die sich jetzt explizit dafür interessieren.
Okay, also bei den Studierenden viel Zugewandtheit. Erleben Sie es vielleicht dann im politischen Orbit oder in anderen Gesprächsrunden, dass Leute schon die Augen nach hinten rollen, oh, Gender, wenn ich das schon höre, jetzt will die hier alles gendern und so weiter. Also ist das was, was Ihnen begegnet oder leuchtet es wirklich allen Ihren Gesprächspartnern ein, dass das ein Thema ist, das viel zu lange brach liegen gelassen wurde?
Tatsächlich ist es so, dass Sie recht haben. Es sind Steine, es sind Felsbrocken, es ist wirklich harte, harte Arbeit gewesen, dass ich überhaupt hier stehe. Früher sind wir als Hexen verbrannt worden und manchmal komme ich mir teilweise noch selber so vor in dieser Kritik. Es ist sozusagen 9 Millionen Frauen, die jetzt in den Wechseljahren sind, da hast du gar kein Problem, das zu erklären. Bei allen anderen Frauen, die sich in der Schwangerschaft befinden oder die halt spezielle Erkrankungen haben, wo sie sagen, ich fühle mich so überhaupt nicht verstanden, die verstehen auch sofort, dass wir nach dem Geschlecht differenziert lehren müssen und behandeln müssen und versorgen müssen. Aber es gibt doch immer wieder ein paar Einzelne, die versuchen, das zu reduzieren, diese Wissenschaft. Das ist eine knallharte Wissenschaft. Das ist medizinische Evidenz und das hat nichts mit Ideologie zu tun. Und ich werde immer wieder versucht, in so eine ideologische Lücke oder Ecke zu drängen. Und deshalb vermeide ich auch diesen Begriff Gender. Wir brauchen das nicht im Deutschen. Wir können das Adjektiv benutzen, soziokulturell. Und deshalb, Sie sehen bei mir auch immer, ich habe den Titel auch etwas abgeändert in geschlechtersensibel Medizin, weil das kommt ja aus dem Amerikanischen. Ne? Die haben halt zwei Begriffe für Geschlecht. Wir haben nur einen Begriff für Geschlecht. Und deshalb müssen wir eben umschreiben. Und wenn ich das erkläre, dann sind die meisten, die dann erst versucht haben, irgendwie so diese ideologische Schiene zu fahren, dann doch verständlich, dass sie sagen, okay, ja, irgendwie hast du recht. Es ist eigentlich eine harte Wissenschaft.
Sagt die Medizinerin Ute Seeland. Und die hören wir jetzt in den nächsten 40 Minuten mit ihrem Vortrag Geschlechtersensible Medizin, wenn Ungleichbehandlung mal gut ist.
Geschlechtersensible Medizin unter Berücksichtigung weiterer Diversitätsfaktoren. Das ist eigentlich so dieser Terminus technicus, der das ganze Gebiet ganz gut umschreibt. Aber die Journalistinnen sagen dann immer, um Gottes Willen, das ist ja viel zu lang, das kann sich ja kein Mensch merken. Mach doch mal ein Akronym. Das habe ich gemacht. Und das ist dieses GSM+. Also wenn Ihnen das begegnet, ja, das heißt, dieses Plus heißt plus weitere Diversitätsfaktoren. Und das ist genau das, was gerade Frau Weber auch angesprochen hat. Wir müssen vielleicht das mit diesem Geschlecht noch mal ganz kurz Revue passieren lassen. Das ist zum einen eben dieser biologische Teil, und das sehen Sie hier auf diesem Slide abgebildet, das große X-Chromosom und das kleine Y-Chromosom. Das ist einfach schon per se ein riesiger Unterschied. Ja? Also die Frauen haben ja XX und die Männer XY. Und wenn das X-Chromosom sehr viel mehr Genorte hat als das Y-Chromosom, dann kann man sich schon vorstellen, dass sich die einzelne Zelle, das heißt jede Zelle bei einem weiblichen Geschlecht, anders verhält als bei einem männlichen Geschlecht. Auf diesem X-Chromosom sind zum Beispiel ganz viele Gene fürs Immunsystem. Und dann merkt man schon, wenn man dann sich Erkrankungen des Immunsystems anschaut, ah Mensch, das, tatsächlich, da gibt es Unterschiede. Irgendwie auch mein Immunsystem bei den Männern, ja, dieser typische Männerschnupfen, den alle kennen. Und bei den Frauen, das funktioniert irgendwie anders mit dem Immunsystem. Dazu gibt es noch mRNAs, das sind so Messenger-RNAs. Die sind auch unterschiedlich verteilt in den einzelnen Zellen. Und tatsächlich ist dieses Wissen noch gar nicht so alt. Also man hat ganz lange geglaubt zum Beispiel, dass die Zellen XX und XY nur in den reproduktiven Organen halt diese Unterschiede haben. Das ist aber nicht so, sondern jede einzelne Körperzelle hat diesen Unterschied. Und dann versteht man auch viel besser, dass die Körper zwischen weiblichem und männlichem Geschlecht anders reagieren. Was uns aber genauso interessiert, das ist der soziokulturelle Bereich. Und das ist der sogenannte im Englischen Gender umschriebene. Und der ist für uns Medizinerinnen und Wissenschaftlern extrem schwierig zu erfassen. Also bei diesem biologischen Teil, wo es dann um die Hormone geht und solche ja, klaren Strukturen, die wir messen können, da fühlen wir uns wohl. Wir haben die Labormethoden, wo wir alles messen können. Aber bei diesem soziokulturellen Bereich, da sind die Soziologinnen ja sehr, sehr lange schon dran, in diesem Bereich zu arbeiten. Und da gilt es, so eine Interprofessionalität aufzubauen, um halt diesen Bereich so für die Medizin aufzuarbeiten, dass ich den Bereich in meine Studien mit reinnehmen kann. Weil wir wissen alle, das eine ist unsere Konstitution, wie wir geschaffen sind. Das andere ist aber, wie wir uns verhalten. Und es hat nämlich einen großen Einfluss darauf, ob ich schnell gesund werde oder ob ich lange krank war. Wie ist der Verlauf meiner Erkrankung? Habe ich Zugang überhaupt zum Gesundheitssystem? Interessiere ich mich eigentlich überhaupt für meinen Körper? Oder ist mir das eigentlich ziemlich egal? Sage ich Bescheid, wenn mir irgendwas wehtut? Oder ignoriere ich das eigentlich lange Zeit? Und das ist dieser ganze Bereich, den wir versuchen, im Moment mit bestimmten Fragebögen sozusagen zu erfassen, um dann geschlechtersensibles Verhalten mit in die Studien reinzubringen und genauso als Risikofaktor zu bewerten, wie Bluthochdruck, wie die Zuckerkrankheit und so weiter. Das ist sozusagen unser Ziel, weil wir glauben, dass wir dann den Patientinnen und Patienten gerechter werden. Denn wenn man dann die Sprache und die Kommunikation anpasst, wenn man dann anpasst, die Hilfen, die soziokulturellen Hilfen, die man also auch alle hat, man hat vielfältige Hilfen in der Gesellschaft, die man eigentlich gar nicht so kennt und nicht nur auf das Biologische fixiert, ich glaube, dann kommen wir zu einer sehr viel besseren Versorgung. Um Ihnen noch mal ganz kurz ein paar Daten zu zeigen, wie es im Moment ist. Also wenn Zellstudien gemacht worden sind, dann sind diese Zellstudien gemacht worden, ohne dass man gewusst hat, ist das jetzt eigentlich eine Zelle von einem weiblichen Tier oder einem männlichen Tier oder von welchem Geschlecht kommt die Zelle eigentlich? Und wenn man es gewusst hat, dann waren es 76% aus dem männlichen Bereich. Bei der Tierforschung ist es genauso, was die kardiovaskuläre Forschung angeht. 75% der kardiovaskulären Forschung wird ja mal vorher im Labor untersucht, die Mechanismen und so weiter. Und es ist an männlichen Mäusen vollzogen worden. Das heißt, wir haben jetzt in der Rheumatologie, da haben wir ein paar mehr weibliche Tiere drin. Aber auch da haben wir dann wieder den Bias, den Gender Data Bias und Gender Data Gap sozusagen für die andere Seite, für die Männer, dass die dann in diesem Fall bei den rheumatologischen Erkrankungen nicht so gut erforscht sind. In den klinischen Studien haben wir im Schnitt 67% Männer, in den kardiologischen meistens 75% Männer und dann werden die Daten alle in einen Topf geworfen, weil man muss ja schnell eine Fallzahl erreichen und dann ist das relativ egal gewesen bisher meinen Kolleginnen und Kollegen, ob das jetzt Frauen, Männer, welchen Alters, das hat man dann vielleicht noch ein bisschen eingeschränkt bei den Kriterien, aber eigentlich war es relativ egal, wer da mitgemacht hat. Und wenn man dann diese Daten alle in einen Topf wirft und nicht nach dem Geschlecht differenziert auswertet, passiert etwas, dass wir irgendwie Daten haben über einen Menschen, den es ja eigentlich so gar nicht gibt. Statistisch gesehen haben die Männer da natürlich einen kleinen Vorteil, weil dann die Daten eher auf Männer passen und dann werden diese gleichen Daten genommen und werden die einfach gesagt, ach, das passt für die Frau auch schon. In der Bevölkerung ist es aber so, dass wir 51% Frauen haben und 49% Männer. Das heißt, und in der Versorgung, in der Praxis haben wir noch mal mehr Frauen. Das liegt jetzt im Moment daran, dass die Kriegsgenerationen jetzt langsam rauswächst. Aber im Moment ist es noch so, dass die Frauen älter werden und wir auch noch im Moment in Deutschland mehr Frauen haben. Das heißt, diese Gender Data Gap, das ist das, worum wir es geht und wo wir versuchen, möglichst schnell unsere Forschung umzustellen. Und deshalb bin ich so sehr dabei, öffentliche Arbeit auch zu machen, um das Bewusstsein in der Bevölkerung zu schärfen, aber auch natürlich das Bewusstsein bei meinen Kolleginnen und Kollegen, dass diese Daten, die sie erheben, nach dem Geschlecht getrennt werden. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Begriff Frau, Mann, transidente Personen, Mädchen, Junge. Das sind alles Begriffe, die gehören in diesen Gender-Bereich, ja, weil das sind Konstrukte. Ja, das biologische Geschlecht ist wirklich männlich, weiblich und intersex. Ja? Und die soziokulturellen Konstrukte sind eben das, was ich gerade genannt habe, weil unter Frau und unter Mann versteht man nicht überall dasselbe. Das heißt, wenn wir uns die Todesursachen anschauen von Frauen und von Männern, habe ich Ihnen hier eine Statistik mitgebracht vom RKI. Worauf ich da immer darauf aufmerksam mache, ist, das können Sie jetzt von hinten nicht sehen, aber das sind die nicht übertragbaren Krankheiten, sind 5 von 10 der häufigsten Todesursachen. Das bedeutet, also diese kardiovaskulären Erkrankungen stehen bei den Frauen als auch bei den Männern im Vordergrund, was die Todesursachen angeht. Und die Angst vor den Krebserkrankungen ist aber viel höher in der Bevölkerung. Das ist immer so dieses, was man vielleicht nochmal so für sich auch selber nochmal verinnerlichen sollte, dass man einfach früh genug darauf aufpasst, auf sein Herz-Kreis-System und auf seine Herz-Kreislauf-Gesundheit. Und deshalb ist es heute hier bei den Tomorrow Labs, beim Stand TH02, ist es der Fokus auf den Herzklappenerkrankungen, weil die chronisch-ischämische Herzerkrankung, also die koronare Herzerkrankung, Myokardinfarkt, das ist sozusagen ein Thema, was Sie, glaube ich, schon sehr gut kennen, was auch inzwischen schon medial sehr gut aufbereitet ist. Aber wenn man sich das hier anschaut, dann sieht man hier die Herzinsuffizienz in der 4. Stelle bei den Frauen, die chronisch, wie gesagt, die KHK, 1. Stelle als Haupttodesursache bei Frauen und Männern. Bei der Herzinsuffizienz ist es die 4. Todesursache bei den Frauen. Der akute Myokardinfarkt ist die 4. bei den Männern. Und haben wir bei den Männern haben wir die Herzinsuffizienz wesentlich weiter unten. Und bei den Frauen sieht man hier, dass man noch die hypertensive Herzerkrankung haben und das Vorhofflattern, Vorhofflimmern. Das heißt, Sie sehen jetzt schon, dass Frauen gefährdeter sind bezüglich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, was die Mortalität angeht. Das ist so dieses klassische Bild, was Sie alle kennen wahrscheinlich. Herzinfarkt, wo sind eigentlich die Unterschiede? Hier kommt der Mann aus dem Restaurant, fasst sich an die Brust und es ist ein dramatisches Bild. Und die Frau sitzt da eigentlich eher etwas müde auf dem Sofa. Und ganz ähnlich ist das bei den Herzklappenerkrankungen auch. Das heißt, wir müssen bei den Herzklappenerkrankungen auch unterscheiden, genau wie beim Herzinfarkt, dass sich die Symptomatiken bzw. der Verlauf der Herzklappenerkrankungen auch unterscheidet. Ich habe Ihnen das jetzt nur noch mal sozusagen mitgebracht als typisches Beispiel für Herzinfarkt, dass es Geschlechterunterschiede gibt bei den Symptomen. Und wenn wir uns jetzt um die Herzklappen kümmern, dann vielleicht noch mal ganz kurz, was haben wir eigentlich für Herzklappen? Wie ist die Lokalisation der Herzklappen? Und hier dieses Bild soll das zeigen. Das heißt, da wo die 1, die 2, die 3 und die 4 sehen, das sind die Bereiche, wo die Aortenklappe ist, die Pulmonalklappe, die Mitralklappe und die Tricuspidalklappe. Das können Sie sich so schnell nicht merken, brauchen Sie auch nicht. Mir geht es nur darum, dass Sie verstehen, warum wir Ärzte irgendwie auf Ihrem ganzen Brustkorb herumhorchen mit dem Stethoskop und auch mal hier oben an den Halsschlagadern horchen. Das hat damit zu tun, weil wenn eine Klappe erkrankt ist, dann macht sie ein Geräusch. Und dieses Geräusch wird weitergeleitet. Ja, das entsteht zwar hier an dieser Stelle der Klappenebene, aber das wird weitergeleitet. Und diese weitergeleiteten Geräusche, die machen wir uns zunutze, um besser differenzieren zu können, welche Herzklappe ist denn eigentlich krank und ist die eigentlich sehr verengt oder ist die viel zu weit? Das sind so diese Hauptfragen, die wir haben. Und deshalb wundern Sie sich nicht, wenn wir mit dem Stethoskop einfach an mehreren Stellen auf Ihrem Herzen oder auf Ihrer Brustwand hören. Wir haben die Aortenklappe, das ist diese hier, und wir haben die Pulmonalklappe, das sind die sogenannten Taschenklappen. Das ist das rechte Herz und das ist das linke Herz. Und dann haben wir die Mitralklappe und wir haben hier die Tricuspidalklappe. Und das sind die sogenannten Segelklappen. Warum heißen die Segelklappen? Weil die sehen ganz anders aus. Die haben wirklich wie so eine Segel. Ja? Das heißt, die sind sozusagen diejenigen, die Ventile, die zwischen dem Vorhof, dem linken Vorhof und der linken Kammer und dem rechten Vorhof und der rechten Kammer dafür sorgen, dass das Blut in die richtige Richtung fließt, nämlich hier in die Kammer rein. Und bei den Taschenklappen, die sehen etwas kleiner und die haben einfach auch, die sehen auch anders aus. Und diese Taschenklappen, die sind diejenigen, die dann das Blut aus der Kammer, also aus dem Rest der linken Kammer zum Beispiel, in die Aorta bringen, also in die Hauptschlagader, oder aus der rechten Kammer in die Lunge. Das heißt, das ganze System hat den Sinn, dass das Blut in die richtige Richtung sozusagen fließt. Ja? Das kommt ja, das Blut, was sozusagen sauerstoffarm ist, kommt ins rechte Herz rein, wird dann in die Lunge gepumpt und kommt dann wieder sauerstoffreich, weil es dann mit Sauerstoff angereichert wurde, in das linke Herz rein, in den linken Vorhof, in die linke Kammer. Und das sauerstoffreiche Blut wird dann hier über die Aorta, über die Hauptschlagader in den Körperkreislauf gepumpt und damit die Organe versorgt. Und man kann sich vorstellen, wenn hier an den Ventilen was kaputt ist, dann gibt es Probleme. Und hier haben Sie das nochmal ein bisschen anders dargestellt. Hier haben wir sozusagen das Herz eröffnet und wir gucken so ein bisschen von unten rein. Und hier können Sie das auch nochmal nachvollziehen, dass das anders aussieht mit den Taschenklappen als mit den Segelklappen. Und worauf wir uns konzentrieren, weil die am häufigsten kaputt gehen, das ist die Aortenklappe und die Mitralklappe, also die vom linken Herzen. Die Klappen, die gehen häufiger kaputt und deshalb konzentrieren wir uns heute mal auf diese Klappen. Und jetzt habe ich Ihnen nochmal eine Darstellung mitgebracht. Da müssen Sie sich vorstellen, da hat man sozusagen einmal den Körper so quer durchgeschnitten. Und das ist die sogenannte Klappenebene. Und dann kann man sehen, dass diese Klappen eigentlich ganz eng aneinander liegen. Das heißt, die sind hier in so eine Bindegewebe eingefasst. Also jede Klappe für sich. Und hier erkennen Sie auch schon wieder diese Unterschiede mit den Aortenklappe, Pulmonalklappe als Taschenklappe und hier die Segelklappe, Mitralklappe und Tricuspidalklappe. Und was Sie hier auch erkennen können, ist, dass wenn wir sich die Aortenklappe anschauen und den Anfang der Aorta, der Hauptschlagader, dann sieht man, dass da relativ schnell die großen Koronararterien rausgehen. Das sind die, die den Herzmuskel versorgen und die Sie alle kennen, wenn die verengt sind, die diesen Herzinfarkt machen. Das heißt, wir haben eine anatomisch recht enge Lage zwischen der Aortenklappe und diesen Koronararterien. Und was die Elektrik angeht, ist es so, dass diese Vorhofebene, die ist jetzt sozusagen hier, kommt auf mich zu, und diese Kammerebene ist dahinter. Und das kleine Ding hier, dieses Hissbündel, das ist die einzige elektrische Verbindung, die wir haben zwischen den Vorhöfen und der Kammer. Also hier ist die elektrische Verbindung, die dazu führt, dass das Herz regelmäßig schlägt. Was ich Ihnen sagen möchte, ist, dass das anatomisch recht eng alles liegt. Und wenn man jetzt eine kleine Person ist, dann liegt das natürlich alles etwas enger, ist alles etwas kleiner, als wenn ich jetzt eine sehr große Person bin. Also das korreliert natürlich mit der Fläche. Sie können jetzt gerade Herztöne hören. Wenn Sie sozusagen ein Stethoskop jetzt hätten und bei sich selbst aufs Herz hören würden, würde bei Ihnen hoffentlich allen das so klingen. Manchmal benutzt die Musikbranche das. Ich sehe da hinten schon jemanden mitwimpen. Genau, das ist der Takt, mit dem man mit muss. Ne? Genau. Und Sie hören den Unterschied. Wenn es sich so anhört, dann sollte man hellhörig werden und überlegen, woran könnte das liegen. Und das ist eins von diesen Geräuschen bei der Aortenklappenstenose. Und der Grund, warum wir hier auch im Tomorrow Labs gerne auf Ihre Herzen hören würden, dass man frühzeitig genug so ein Geräusch hört. Darum geht es. Das heißt, Herzklappenerkrankungen machen Geräusche. Man muss sie nur hören. Und deshalb ist es uns so wichtig, dass das Stethoskop wieder eine Renaissance bekommt und das Stethoskop viel häufiger genutzt wird, als das im Moment der Fall ist. Also viele berichten mir, oh, es ist schon ewig her, dass mir überhaupt mal jemand aufs Herz gehört hat oder ich kann mich gar nicht dran erinnern oder so. Es gibt dieses Check-up 35 und da ist das mit bei. Also wenn Sie das Gefühl haben, das könnte mal wieder Zeit sein dafür, für so ein Check-up, fragen Sie doch Ihre Ärztin oder Ihren Arzt einmal, ob er nicht auf Ihr Herz hört. Und das ist zum Beispiel jetzt das Geräusch bei einer Aortenklappeninsuffizienz. Das heißt, die Klappe, die Aortenklappe schließt nicht richtig. Davor, das war halt, die Klappe war zu eng geworden und das ist sozusagen so. Die Geräusche an sich variieren natürlich, je nachdem, in welchem Stadium man ist. Zum Beispiel bei der Aortenklappenstenose ist es aber wichtig zu wissen, dass diese Erkrankung sehr häufig bei der älteren Bevölkerung vorkommt und gerade bei Frauen. Und wenn man diese Aortenklappenstenose nicht frühzeitig diagnostiziert, mit einer sehr, sehr schlechten Prognose zusammenhängt. Und die Mitralklappeninsuffizienz, das ist jetzt eine von den Segelklappen. Da hört sich's ein bisschen anders an. Das heißt, immer dann, wenn das Herz sich zusammenzieht und das Blut eigentlich weitertreiben sollte, dann fließt ein Teil des Blutes zurück wieder in den Vorhof. Und das kann dann dazu führen, dass das dann zurückstaut in die Lunge, das Blut. Ja? Und das kann dann zu Luftnot führen. Also, Herzklappenerkrankungen kommen recht häufig vor, gerade bei der älteren Bevölkerung. 13% aller über 75-jährigen Personen haben eine klinisch relevante Herzklappenerkrankung. Männer sind im Durchschnitt bei Diagnosestellung 70 Jahre etwas jünger als Frauen mit 76 Jahren. Das ist ganz typisch, das kennen wir auch von vielen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die häufigste Herzklappenerkrankung ist die Aortenklappenstenose, gefolgt von der Mitralklappeninsuffizienz und der Aortenklappeninsuffizienz. Das heißt, die drei, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, die sind gar nicht so selten und kann man hören. Männer haben etwas häufiger eine Aortenklappenstenose, Mitralklappeninsuffizienz und Aortenklappeninsuffizienz, entwickeln aber häufiger eine Mitralklappenstenose die Frauen. Das ist aber wieder etwas, was echtes Spezialwissen ist und was man sich sehr gut überlegen muss, wenn man sich die Statistiken anguckt, wenn man schnell durcheinander kommt. Das heißt, für Sie ist das gar nicht so relevant, wie häufig kommt welche Erkrankung vor. Für Sie ist relevant, dass es diese Erkrankungen gibt und dass die häufig vorkommen und dass man die hören kann. Ich habe schon gesagt, warum das so wichtig ist bei der Aortenklappenstenose zum Beispiel, dass man die frühzeitig erkennt. Weil es gibt eine ganz, ganz lange Phase, hier ist das Alter 0 bis 60, da ist die sogenannte Latenzperiode, da entsteht erst diese Erkrankung. Und in dem Moment, wenn die ersten Symptome auftreten, also eine typische Brustenge, nicht ganz vergleichbar mit der von einer koronaren Herzerkrankung, aber man merkt es, dass da irgendwas nicht stimmt. Oder man hat eine Synkope, das heißt, man fällt auf einmal um und weiß gar nicht warum. Und das Herzversagen, also der plötzliche Herztod, wenn die dann aufgetreten sind, ist es natürlich zu spät. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Ereignisse stattfinden, ist so viel höher, dass das Risiko unglaublich hoch ist, wenn man diese Symptome erstmal hat. Und diese Latenzperiode, die ist eben, typisch, wenn man so merkt, okay, meine Leistungsfähigkeit ist nicht mehr so gut. Sie kennen vielleicht alle diesen 6-Minuten-Gehtest. Dieser 6-Minuten-Gehtest, das ist so ein typischer Test, den man bei den Studien macht, wenn es darum geht, die Leistungsfähigkeit einzuschätzen. Aber eigentlich kann man das auch selber machen. Man kann einfach selber gucken, kann ich noch genauso schnell meine Strecke laufen, weiß ich nicht, zum nächsten Einkaufsladen, wie ich das sonst früher konnte. Und wenn man sich das irgendwie mal bewusst macht, dass man langsamer wird und vielleicht möglicherweise das daran liegen kann, dass die Herz Klappen nicht mehr ganz in Ordnung sind, dann kann man doch von selber einfach mal sagen, hey, ich gehe mal und lass mich mal untersuchen. Also ein ganz einfacher Test. Gucken Sie, dass Sie die 6 Minuten, das ist sozusagen der standardisierte Wert, aber das kann man ja auch, wie gesagt, mit dem nächsten Einkaufsladen verbinden, dass Sie das einfach überprüfen, kann ich das noch genauso schnell gehen wie im letzten Jahr? Und das ist genau diese Latenzperiode, wo man eigentlich die Herzklappenerkrankungen detektieren sollte. So, also, wir haben manchmal das Problem, dass es eine Bikuspid-Aortenklappe gibt. Das heißt, das ist die häufigste angeborene Herzklappenerkrankung. Manche Menschen haben nicht 3 Taschen in der Aortenklappe, sondern nur 2. Oder wir haben halt bei dieser Aortenklappenstenose, was ich gerade versucht habe zu erklären, eine erhöhte Steifigkeit dieser Klappensäge durch Bindegewebseinlagerungen bei den Frauen und durch Verkalkungen bei den Männern. Und die Diagnostik, die im Moment läuft, also wenn man das Geräusch erkannt hat, dann gibt es die Echokardiographie, Ultraschall vom Herzen und es gibt auch das CT. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Diagnostik. Und wenn man dann nur auf den Kalk guckt, also da gibt es so bestimmte Scores, die man dann da benutzt, und übersieht, dass aber bei den Frauen das Bindegewebe sozusagen das Dominante ist, dann haben wir ein Problem in der Diagnostik und dann würde man die Frauen viel zu spät erkennen. Und das passiert leider sehr häufig. Ja, das heißt, in der Diagnostik müssen wir darauf achten, dass wir verschiedene pathophysiologische Hintergründe haben. Also bei den Frauen die Bindegewebseinlagerung, bei den Männern die Kalkeinlagerung. Wenn wir nur auf den Kalk gucken, dann sind wir mit der Diagnostik der Frauen nicht gut beraten. Und das sind also solche Sachen, über die wir uns unterhalten in der Lehre und was ich hoffe, was in nächster Zeit dann auch bei den Kolleginnen und Kollegen in die Routine geht, dass sie ganz genau wissen, okay, das sind die Geschlechterunterschiede. Was ist die Folge von Herzklappenerkrankungen, wenn man die jetzt nicht frühzeitig erkennt? Dann ist die Herzinsuffizienz die Folge und das ist das, was ich gerade auch gesagt hatte mit diesem 6-Minuten-G-Test. Da kann man schon dran merken, dass die Leistungsfähigkeit nicht mehr gut ist. Kurzatmigkeit berichten viele Frauen, aber auch Männer, wenn man die Treppen heraufläuft oder Wassereinlagerungen in den Beinen. Das kennen Sie vielleicht auch, dass manche das schildern, dass sie so dickere Beine bekommen. Oder es kann bis zum Lungenödem gehen, das heißt, wenn man richtig schwer krank ist. Und dann hat man oft auch Auffälligkeiten beim Herzrhythmus, das heißt entweder so ein Herzrasen oder ein Herzstolpern oder Schwindelgefühle, die man vorher gar nicht kannte. Und all das sind dann diese Symptome, von denen ich gerade geredet habe, dass wenn die auftreten, dann ist es höchste Zeit, sich in ärztliche Behandlung zu geben, weil dann das Risiko, an dieser Herzklappenerkrankung zu versterben, enorm viel höher ist. Wenn man schwanger ist, dann ist es so, dass man sozusagen eine gute Zeit hat, in der man echt getestet wird, wo das Herz-Kreislauf-System richtig viel Leistung bringen muss. Und deshalb sind alle Schwangeren oder alle, die schwanger werden wollen, aufgerufen, vorher, bevor sie schwanger werden, sich einmal testen zu lassen auf ihr Herz-Kreislauf-System, um nämlich zu erkennen, wenn eine Frau im gebärfähigen Alter zum Beispiel eine Mitralklappenverengung hat, eine Mitralklappenstenose, dann sollte sie auf keinen Fall schwanger werden, weil das mit einem sehr, sehr großen Risiko zusammenhängt. Das heißt, erst die Klappe sanieren, erst die Klappe behandeln und dann schwanger werden und nicht umgekehrt. Also das sind alles ganz wichtige Dinge, die in der Prävention viel deutlicher klar gemacht werden müssen. Wie gesagt, dass im reproduktiven Alter solche Vorsorgeuntersuchungen ganz, ganz wichtig sind. Und insgesamt, wenn man eine Herzklappenerkrankung hat, dann ist die Lebensqualität oft sehr eingeschränkt und die Lebenserwartung eben auch. Und das ist Grund genug, dass wir uns heute darüber unterhalten. Also nochmal, welche Symptome sind zu erwarten? Luftnot, Druckgefühl auf der Brust, Schwindel, Leistungsminderung und Ohnmachtsanfälle. Das sind so diese Red Flags, auf die Sie achten können. Und möglich sollte es erst gar nicht dazu kommen, sondern lassen sich vorher aufs Herz hören. Wenn es dann doch dazu gekommen ist, dass man die Herzklappe ersetzen muss, beziehungsweise durch eine Kathetertechnik ersetzen muss. Und das ist nämlich hier gemeint. Und zwar sieht man hier, das ist so eine biologische Herzklappenprothese und eine mechanische Herzklappenprothese. Und hier ganz neu von meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Charité gerade veröffentlicht, in dem New England Journal of Medicine 2024, die haben geguckt, ob die Katheterbedingungen sozusagen durch ein Herz, wie so eine Art Herzkatheter, es wird auch durch die Leiste geschoben, bedingte Ersatz der Aortenklappe im Vergleich zu einer offenen Herzoperation, wo man also so eine von diesen Klappen einsetzt, wo da eigentlich der Vor- und der Nachteil liegt. Und bisher hatte man eben diese Kathetertechnik bei Menschen eingesetzt, die halt ein hohes Risiko hatten, dass sie hier versterben würden bei der OP. Und jetzt ist man aber auch dazu übergegangen, und das haben diese Daten gezeigt, dass diese Kathetertechnik nicht unterlegen ist. Ja, das ist eine Nicht-Unterlegenheitsstudie. Diese Technik mit dem Katheter ist nicht unterlegen der offenen Herzoperation bei Menschen, die halt eine intermediäre, also eine mittelgradige bis hochgradige Stenosierung der Aortenklappe haben. Und so ist es interessant, keine Frage. Aber wenn Sie sich hier die Statistik angucken, das sind die Monate und das sind die Percentage of Patients, also die eingeschlossen worden sind, das sind die mit der Kathetertechnik und das sind die mit der Operation und das ist die Todesstatistik oder dass sie einen Schlaganfall bekommen haben, dann fehlt hier komplett der Bereich Geschlecht. Das heißt, die Daten sind wieder an allen erhoben worden. Sie haben die hohe Fallzahl, haben auch eine schöne Statistik, aber ich aus meiner Perspektive kann damit wenig anfangen. Ich kann das auch nicht lehren, weil ich habe den Anspruch, dass ich wissen möchte, welche von diesen beiden Techniken ist denn nun eigentlich für meine Frau, die jetzt 76 ist und vor mir liegt, oder für meinen Mann, der jetzt 76 ist und vor mir liegt, welche Technik nehme ich denn da? Welche ist denn da besser? Und das kann ganz unterschiedlich sein. Und das war das, was ich eingangs sagte. Bei den einen steht diese bindegewebige Veränderung im Vordergrund. Bei den anderen ist es schon eine Verkalkung. Und das macht schon was aus, ob ich in einen Kalk reinnähe oder eben in ein Bindegewebe und so weiter und so fort. Oder ob ich eben diese Klappe dort öffne. Das heißt, Sie sehen hier an diesem aktuellen Beispiel, jetzt muss ich erst wieder hingehen, ich muss das Supplement mir angucken, ich muss versuchen, an die Rohdaten ranzukommen, ich muss versuchen, mit den Kollegen in Kontakt zu treten und dann werden die mir sagen, ja klar haben wir die Daten, aber sie sind nicht veröffentlicht. Ja? Und von daher ist die GSM Plus Sicht auf die Daten. Wir gucken im Prinzip aus geschlechtersensibler Sicht auf die gleichen Daten. Nur wir gucken einfach sozusagen ein bisschen anders hin. Das heißt, was uns interessiert, ist die sogenannte Letalität. Das ist diese 30-Tage-Krankenhausletalität. Das ist das Risiko, an dieser Herzerkrankung zu versterben, wenn der Mensch diese Erkrankung diagnostiziert bekommen hat. Weil das ist meine Aufgabe, wenn ich auf Station bin. Ja? Da ist dann immer die Frage, ja, warum machen Sie das eigentlich mit dieser geschlechtersensiblen Medizin? Die Frauen, die leben doch sowieso länger als die Männer. Das macht doch gar keinen Sinn. Und da meine ich so, ja, das hat eben nichts damit zu tun, ob man länger lebt. Die Frauen leben schlechter länger, die haben eine deutlich eingeschränkte Lebensqualität. Und das eigentliche biologische Unterschied zwischen der Lebenserwartung zwischen Männern und Frauen ist gerade mal 1 bis 1,5 Jahre. Ja, das heißt, alles andere geht auf den Genderbereich, auf den Verhaltensbereich. Und was uns interessiert ist, wenn jetzt eine Frau oder ein Mann eine ischämische Herzerkrankung hat oder eine Herzklappenkrankheit hat, wie hoch ist das Risiko, dass sie oder er daran verstirbt? Das ist das, was uns interessiert. Und das, was immer präsentiert wird, ist die sogenannte Morbidität und die Mortalität. Das heißt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit hier, dass in der Gesamtbevölkerung ja, jemand stirbt? Und die Mortalität, die ist immer höher bei den Männern als bei den Frauen. 167, 125, 19,5, 28,1 und so weiter. Aber die Letalität, ja, die ist höher bei den Frauen im Vergleich zu den Männern. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, das Risiko an dieser Herzerkrankung nach 30 Tagen zu sterben. Und wer das nochmal optisch anders haben möchte, der sieht jetzt hier die Balken. Und hier haben wir wieder unsere Herzklappenerkrankungen, Letalität der Herzerkrankungen, das Risiko innerhalb von 30 Tagen nach der Diagnose Herzklappenerkrankung daran zu versterben, ist mit 29% für Frauen höher im Vergleich zu 15% bei Männern. Und das gilt nicht nur für die Herzklappenerkrankung, sondern auch für die KHK, die koronare Herzerkrankung, für die Herzrhythmusstörung, für die Herzinsuffizienz und die angeborenen Fehlbildungen. Und deshalb sind wir da, um diese Daten oder beziehungsweise neu zu erheben und die Ursachen zu erforschen, warum das denn so ist. Also, Ihre Take-Home-Message ist, die Diagnose einer Herzklappenerkrankung ist wichtige ärztliche Aufgabe. Und zwar zuerst müssen die Ärztinnen und Ärzte gut zuhören, weil die Beschwerden können sich unterschiedlich äußern. Und da muss man das versuchen, geschlechtersensibel gut einzuordnen. Das heißt eben nicht nach Frau und Mann, sondern eben in welcher Hormonphase man sich befindet oder ob man schwanger ist. Und man muss abhören. Die Herzklappenerkrankungen erzeugen nämlich ein Geräusch. Und eigentlich ist es ganz einfach, das zu diagnostizieren. Also, wir hatten ja gerade noch mal schon mal über dieses Divers-Thema gesprochen, ne? Das heißt, ich werde häufig gefragt, was ist denn jetzt mit den transidenten Personen? Wie ordnest du die denn ein? Und dazu muss man sagen, dass das ist jetzt die Statistik, das ist das Alte, die Altersstrata, hier von 0 bis 19, 19, 20 und so weiter, 80 plus. Und das sind die Einwohner in Millionen, das heißt, das sind Frauen und Männer. Und hier sieht man, dass eigentlich in fast allen Altersstrata, bis auf den 80 plus, da haben wir mehr Frauen in der Bevölkerung als Männer. Aber ansonsten hält sich das die Waage. Das heißt, wenn wir Statistiken und wenn wir Studien machen, finden wir genügend Frauen und Männer in jedem Altersstratum, um diese Studien zu füllen. Jetzt ist es mit den diversen Personen natürlich so, dass es von der Anzahl her viel, viel weniger Menschen geben, die sich als divers einordnen. Und bei den Transidenten ist es so, dass sie natürlich in einem biologischen Geschlecht geboren sind. Und die fühlen sich aber wirklich sehr, sehr unwohl in ihrem Geschlecht und die leiden massiv. Und diese Personen, die bekommen dann eine Hormontherapie, um dann in das Wunschgeschlecht, in dem Wunschgeschlecht leben zu können. Und da muss man überlegen, was man gerade für eine Fragestellung hat. Wenn ich jetzt eine Fragestellung habe, wo es um Knochenbau geht, dann gucke ich eher auf das biologische Geschlecht, in dem sie geboren sind, weil der Knochenbau ist sehr unterschiedlich zwischen Frauen und Männern und wird schon sehr früh angelegt. Wenn ich mich aber über Herz-Kreislauf-Risiken unterhalte, dann gucke ich, wie sieht es aus, in welcher Phase ist die Person, was die Hormontherapie angeht. Ja? Das heißt, das ist nochmal ein ganz eigener Bereich. Und dadurch, dass das so wenige Menschen sind, sage ich meinen Studierenden immer, bitte alle Zahlen, die ihr habt, alles publizieren. Wir gucken hier nicht auf irgendwelche Fallzahlen, die erreicht werden müssen, weil sonst müssen wir jahrelang suchen und uns sammeln, dann kommen wir gar nicht weiter, sondern bitte publiziert Einzelfälle, weil, damit wir überhaupt erstmal weiterkommen in diesem Bereich. Dann ein anderes wichtiges Thema, weil wir müssen ja irgendwie sehen, dass wir gar nicht erst die Herzerkrankung bekommen oder die koronare Herzerkrankung, ist natürlich Prävention. Und die Prävention, das ist immer das gleiche Ziel, das geht darum, dass man eine frühe Gefäßalterung, dass man die vermeidet. Das heißt, letztendlich sterben wir alle an unseren Gefäßen, ja, weil die Gefäße werden im Alter steifer und verkalken. Ja, und wir müssen vermeiden, dass wir eine frühe Gefäßalterung bekommen. Denn wenn man sich hier die Statistik anguckt, das ist das chronologische Alter und das ist das sogenannte vaskuläre Alter, also die Endothelfunktion. Die Endothelien, ist die Innenschicht der Gefäße und die ist ganz sensibel. Und diese Innenschicht der Gefäße, die müssen wir erhalten. Und normalerweise altern sozusagen unsere Gefäße mit uns in einem normalen Verhältnis, in Anführungsstrichen. Und dann gibt es die Supernovas. Die Supernovas, das sind die, die sehr alt werden. Das sind die, die haben ganz lange eine ganz gute Gefäßelastizität. Und dann auf der anderen Seite sind die EVAs, das sind die Early Vascular Agings, das sind die mit der frühzeitigen Gefäßalterung. Und in diesem Bereich sind mehr Frauen als Männer. Das heißt, aus irgendeinem Grunde ist es so, dass hier wir unbedingt präventiv nachlegen müssen. Und das liegt eben unter anderem daran, dass auch die AHA, also die amerikanische Organisation, die haben hier auch 8 Top 8 eines gesunden Lebensstils aufgeschrieben. Und dazu gehört die ausgewogene Ernährung, körperliche Aktivität, Blutzuckerspiegel, kein Übergewicht, Blutfette im Griff haben, Blutdruck, Nikotinverzicht und Schlafdauer, weil das alles natürlich einen Einfluss hat auf die auf das körperliche und das psychische Wohlbefinden. Wenn wir aber zu diesen ganzen Themen keine geschlechterunterschiedlichen Referenzwerte haben, dann sind wir einfach nicht so erfolgreich. Und deshalb ist die Aufgabe der geschlechtersensiblen Medizin, diese Risikofaktoren nach ihren Effektstärken zu analysieren und zu erforschen. Das heißt, erst dann, wenn wir wissen, was sind denn eigentlich die stärksten Risikofaktoren für Männer, wie zum Beispiel das Rauchen. Aber die stärkeren Risikofaktoren für Frauen sind Bluthochdruck und Diabetes. Dann wissen wir, dass wir in den Arztpraxen sehr genau darauf aufpassen müssen, wenn eine Frau mit Diabetes kommt und nicht erst noch mal lange warten und irgendwelche Ausreden akzeptieren, dass eben die Diabetes-Erkrankung vielleicht dann beim nächsten Mal, vielleicht wenn das Kuchenstück dann doch nicht so groß war, wieder weg ist. Das heißt, wenn wir das wissen, muss man einfach hier viel, viel klarer aufklären. Und bei der Hypertonie haben wir noch ein weiteres Problem. Da ist es so, dass wir uns über die Grenzwerte unterhalten müssen. Es gibt inzwischen gute Studien und meine Forschung geht auch um die arterielle Gefäßsteifigkeit, halt um dieses Altern, dieses Gefäßaltern, welche Risikofaktoren und welche Einflussfaktoren haben wir, dass diese Gefäßsteifigkeit eben nicht so schnell voranschreitet. Und da gibt es gute Hinweise inzwischen, dass wir andere Grenzwerte brauchen für den Bluthochdruck. Denn die meisten Frauen, die jung sind, wissen, sie kommen nicht so wahnsinnig schnell aus dem Bett morgens und sind nicht immer sozusagen die Ersten, weil der Blutdruck bei Frauen, die einen Zyklus haben, einfach viel niedriger ist per se als der von Männern. Das heißt, wir haben hier allein schon einen anderen Normwert. Diese 130-80, die gelten eben für den Durchschnittsmann. Und tatsächlich müssen wir da wahrscheinlich in nächster Zeit etwas umdenken. Gut, also ich hatte Ihnen berichtet über den 6-Minuten-Gehtest. Ja, da gibt es eine Webseite inzwischen, wo man da das nochmal nachlesen kann. Was ist denn eigentlich die Gehstrecke in Metern, die ich nach 6 Minuten zurückgelegt haben muss? Hier haben wir das Alter. Es geht mit 40 los, also für die Kinder, da gibt es diese Daten noch nicht. Die sind schnell unterwegs. Aber was interessant ist, ist auch diese Studie, ganz von einer Kollegin von mir, gerade veröffentlicht, 24. Auch sie hat jetzt zum ersten Mal überhaupt so eine Normwerte aufgestellt. Also sie sagte, die erwartete Gehstrecke im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung. Aber auch hier hat sie nicht nach dem Geschlecht unterschieden. Ja? Auch hier muss man wieder nachhaken und wieder gucken, im Supplement gucken und hoffen, dass die Daten da sind und die Daten neu publizieren, weil ich weiß es nicht warum, also die kennen mich alle, ja, ich weiß es nicht warum. Und es gibt dann auch diese Webseite, genau, und dann schreibt sie auch, dass sie eine App bald kommen wird für diesen 6-Minuten-Gehstreck, damit sie das alle in ihrer Smartwatch oder was sie gerade umhaben, diese 6-Minuten-Gehstrecke dann messen können. Und wenn ich jetzt aber keine Normwerte habe, und das ist der Punkt, warum es ganz gefährlich ist mit der Digitalisierung und der geschlechtersensiblen Medizin, wenn die Digitalisierung jetzt wahnsinnig schnell voranschreitet und diese KI lernt an alten Datensätzen, das habe ich Ihnen gerade mehrfach versucht zu erklären, dann haben wir die Katastrophe überhaupt. Wir werden alle in unserer geschlechtersensiblen Medizin wieder um zig Jahre nach hinten geworfen, weil dann nämlich die Daten wieder auf einen Einheitsmenschen gehen. Und wenn das jetzt hier so weitergeht, also ich finde es super, dass ihr eine App entwickelt, aber bitte seien Sie vorsichtig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Die Medizinerin Ute Seeland und ihr Vortrag Geschlechtersensible Medizin. Wenn Ungleichbehandlung mal gut ist. Gehalten am 8. Juni 2024 in Magdeburg. Dort an der Uni ist sie Professorin für geschlechtersensible Medizin. Nach ihrem Vortrag hatten wir noch ein paar Minütchen Zeit für ein paar Nachfragen. Ich habe sie gebeten, uns doch noch mal Beispiele zu nennen, bei denen Männer durch diesen den Studien zugrunde liegenden statistischen Einheitsmenschen benachteiligt werden.
Also die klassischen Beispiele sind die Osteoporose und der Brustkrebs. Und es gibt noch viel, viel mehr natürlich.
Weil die so weiblich konnotiert sind.
Ganz genau. Und zwar ist es so, bei der Osteoporose, tatsächlich sind da alle Medikamente für die postmenopausale Frau entwickelt. Und der Mann muss sich da wirklich diskriminiert fühlen, muss ich sagen. Weil wenn ein Mann eine Osteoporose hat, erstens wird es nicht erkannt. Es ist so, wenn er dann eine hat, hat er tatsächlich das höhere Risiko, also wenn er stürzt, dass er einen Bruch bekommt. Er ist einfach komplett schlechter dran und dann sind die Medikamente nicht für ihn zugelassen. Das heißt, was die Osteoporose angeht, hat der Mann einen echten Nachteil. Bei Brustkrebs, hatte ich erst genannt, bei dem Brustkrebs ist es so, dass keiner dran denkt. Ja, Brustkrebs haben Frauen. Ist natürlich auch hundertfach häufiger, aber Männer können auch Brustkrebs haben. Und bei der Depression, das ist so dieses dritte klassische Beispiel, da wissen wir inzwischen, dass die Symptome eben anders sein können, dass Männer häufig sehr aggressiv mit Sucht antworten können auf solche depressive Symptomatik. Auch das ist etwas, was tatsächlich jetzt langsam durchsickert, wo die Kolleginnen und Kollegen auch viel mehr Aufmerksamkeit drauf haben. Und ich glaube, wenn das so ist, dass sich dann die Statistiken auch ändern. Weil im Moment ist es halt so, dass die Depression, das so statistisch gesehen sehr viel häufiger bei den Frauen diagnostiziert wird als bei den Männern. Aber wenn man mal die anderen Symptome der Männer kennt, nehme ich an, dass es sich die Waage halten wird.
Jetzt hatten Sie gerade das Stichwörtchen Medikamentierung genannt im Hinblick auf die Osteoporose. Im Grunde ist Ihr Forschungsfeld auch eins, das in anreinenden Gebieten, also in der Pharmakologie, ja eigentlich einschlagen müsste, wie nur was. Zum einen wegen der Datenerhebung, also transparent zu machen, von Menschen welchen Geschlechts stammen denn diese Daten und für Menschen welchen Geschlechts sind sie anwendbar. Aber auch vielleicht im Hinblick auf Dosierung und Wirkung, weil die ja auch unterschiedlich ausfallen könnten, oder?
Ja, da sprechen Sie ein ganz, ganz breites Thema an.
Der nächste Vortrag.
Genau. Tatsächlich ist es so. Und wir müssen uns im Moment helfen damit, dass wir zum einen durch unser Wissen über die Physiologie der Geschlechterunterschiede, also zum Beispiel die Body Composition, wie man so schön neudeutsch sagt, die Zusammensetzung des Körperbaus, der ist nämlich ganz anders. Also es geht ja darum, um Wasser, Fett und Muskulatur. Und wenn ich jetzt prämenopausal bin oder postmenopausal als Frau, dann ist die Zusammensetzung eine ganz andere. Also in der Perimenopause passiert da ganz, ganz viel, weil das Östrogen abfällt und sich dieses Verhältnis verändert. Aber bei den Männern auch. Auch bei den Männern ändert sich diese Körperzusammensetzung von Fett und Wasser und Muskulatur über die Jahre. Und wenn man das weiß, dann kann man versuchen, sich zu überlegen, ist das Pharmakon, was ich gerade habe, ist das eher lipophil oder hydrophil? Also ist das eher wasserliebend oder ist das fettliebend? Dann kann ich mir überlegen, okay, wie ist dann die Verteilung bei diesem Menschen, der gerade vor mir sitzt? Und dann überlegen, wie ist die Ausscheidung? Dann weiß ich, dass halt die Niere bei den Frauen von der Leistung her etwas schneller runtergeht als bei den Männern und so weiter. Also ich kann über mein Wissen, kann ich ungefähr abschätzen, wie die richtige Dosierung ist bei der Person. Aber das ist ein langes Training und das ist etwas, was man nicht einfach von heute auf morgen kann und auch vermitteln kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass die pharmazeutische Industrie lernt, ihre Daten zu trennen und eben für Frauen und für Männer separat zu erheben.
Wurde ich hier schon freundlich und dezent auf die Uhrzeit hingewiesen und stelle eine letzte Frage, die können Sie einfach mit einer Zahl beantworten. Das, was Sie uns heute präsentiert haben, und ich kann mir lebhaft vorstellen, in Ihren Köpfen tickert das jetzt weiter, auf welche Bereiche und bei welchen Fachärztinnen und Fachärzten das noch alles anzuwenden ist. Wann ist dieses Wissen in den Arztpraxen? Sie bilden jetzt angehende Mediziner, Medizinerinnen aus. Wann kann ich sicher sein, ob ich zum HNO gehe oder zum Kardiologen oder einfach zu meiner Hausärztin? Die wissen Bescheid.
Das ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass ich im nächsten Semester anfange, die Vorlesung für alle zu halten, die studieren ungefähr 6 Jahre. Danach kommt noch die Fachärztinnenausbildung, Facharztausbildung. Da musst du noch mal gute 3 Jahre draufschlagen. Das heißt, wir sind bei guten 10 Jahren.
Dauert also noch. Aber das Gute ist ja, ihr müsst nicht bis Mitte der 2030er Jahre warten. Ihr habt ja hier schon gehört, wieso dieses Thema geschlechtersensible Medizin wichtig ist. Eins, das wir alle auf dem Schirm haben sollten. Klar, bei der medizinischen Versorgung, da leuchtet uns das mit der Wichtigkeit ganz unmittelbar ein. Beim Thema Wohnen oder Bauen vielleicht schon ein bisschen weniger.
Eben drum würde ich euch diesen Vortrag hier sehr gern auch ans ebenso ausführlich besprochene Herz legen wollen.
Wir suchen nach einem Bauen in planetaren Grenzen, was quasi nach dem fossilen und dem Konsumzeitalter liegen kann. Wir müssen also aus dem Beton, aus dem mineralischen Bauen komplett aussteigen. Unsere Studis haben daraus dann zur Klimademonstration, zum großen Klimastreik, diesen dicken Banner entwickelt, Baustopp jetzt, also die wollen nicht mehr neu bauen, sondern wir planen jetzt im Wesentlichen Gebäude im Bestand und die Umwandlung von Fabrikgebäuden, von leerstehenden Bürogebäuden in Wohnhäuser. Es muss ein Abrissverbot geben.
Knallharte politische Forderungen sind das, die der Architekt Eike Roswack-Klinge hier erhebt. Welche Argumente und auch ganz nüchtern welche Befunde seinen Forderungen zugrunde liegen, das erklärt er in seinem Vortrag über die Bauwende. Ich empfehle euch den und ihr findet ihn zum Beispiel in der Deutschlandfunk-App oder wo ihr sonst so Podcasts hört. Für heute vielen Dank wieder mal für euer Interesse. Ich bin Katja Weber. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.